Am heutigen Abend spricht der Kanzler, der Führer des jungen Deutschlands, zum deutschen Volk. Adolf Hitler, unser Fahnenträger und Führer, hat das Wort.
Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, der Mai ist gekommen, so hieß es im deutschen Liede, und durch viele Jahrhunderte war dieser Tag nicht nur der symbolische Tag des Einzugs des Frühlings in die Lande. Es war auch der Tag der Freude, der festlichen Stimmung und Gesinnung. Und dann kam eine Zeit, die diesen Tag für sich beanspruchte und den Tag des werdenden Lebens und hoffnungsvolle Freude verwandelte in einen Tag der Proklamation der Fehde, des Streites und des inneren Kampfes. Eine Lehre, die sich über unser Volk verbreitet hatte. Sie versuchte, den Tag der erwachenden Natur, des sichtbaren Frühlingseinzugs zu verwandeln in einen Tag des Hasses, des Neides, des Dankes, des Bruderkampfes und Brudermordes. Jahrzehnte sind über die deutschen Lande gegangen. Und dieser Tag schien immer mehr zu werden ein Monument der seiner Zerrissenheit. Und dann kam nun wieder eine Zeit der Besinnung, nachdem das tiefste Leid unser Volk erschlagen hat. Eine Zeit des In-sich-Kehrens und damit eine Zeit des neuen Zusammenfindens der deutschen Menschen. Und heute können wir mit dem alten Lied wohl wieder singen. Der Mai ist gekommen, unseres Volkes Erwachen ist nun gekommen. Das Symbol des Klassenkampfes, des ewigen Streites und Haders. Es wird sie nunmehr verwandeln wieder zum Symbol der Erhebung, zum Symbol der großen Einigung unseres Volkes. Und deshalb haben wir diesen Tag der erwachenden Natur gewählt für alle kommenden Zeiten als Tag der Wiedergewinnung der Kraft und der Stärke unseres Volkes. Tag damit zugleich der schaffenden Arbeit. Jener schaffenden Arbeit, die keine engen Grenzen kennt, nicht gebunden ist an die Werkstatt, an die Fabrik, an das Kontor, das Konstruktionsbüro oder das Amt. Eine Arbeit, die wir überall dort anerkennen wollen, wo sie in gutem Sinne für Sein und Leben unseres Volkes geleistet wird. Das deutsche Volk hat eine schwere Not hinter sich. Nicht als ob diese Not etwa mangelndem Fleiße zuzuschreiben wäre. Als ob unser Volk vielleicht nicht mehr arbeiten wollte. Nein, Millionen Menschen unseres Volkes, sie sind tätig wie früher. Millionen Bauern, sie gehen hinter ihrem Pfluge nach, so wie einst. Millionen Arbeiter, sie stehen an der Drehbank, am Schraubstock, am Amboss. Millionen unseres Volkes, sie sind tätig. Und Millionen andere, sie wollten tätig sein. Sie können es nicht. Alles scheint vergeblich zu sein. Not und Elend und Jammer, Verzagtheit, Zehntausende, sie finden den leichten Weg zum bittersten Entschluss des Lebens. Sie enden lieber ein irdisches Dasein, das für sie nur Unglück, nur Kummer in sich zu bergen scheint, und tauschen es um mit dem Jenseits, von dem sie sich mehr und Besseres erhoffen. Ein entsetzliches Leid und Unglück, Unsicherheit und im Gefolge davon Verzagtheit, ja Verzweiflung. Und wenn wir uns fragen, weshalb, es ist eine politische Not. Das deutsche Volk ist in sich zerfallen. Seine ganze Lebenskraft wird im inneren Kampf verbraucht. Die Hoffnung auf die Stärke des eigenen Willens, die eigene Kraft, sie ist klein geworden. Millionen, sie sehen in die Welt, hoffen, dass von dort irgendwoher ihnen vielleicht Glück und Heil zuteil werden mag. Das Volk zerfällt. Und in diesem Zerfall zerfällt seine Lebenskraft, die Kraft zur Lebensbehauptung. Und wir sehen nun die Ergebnisse dieses Klassenkampfes bei uns. Und wir sollen nun aus diesen Ergebnissen lernen. Und wir wollen aus ihnen lernen. Und wir haben aus ihnen gelernt. Und wir haben eines als erste Aufgabe zur Wiedergenesung unseres Volkes erkannt. Das deutsche Volk muss sich wieder gegenseitig kennenlernen. Die Millionen Menschen, die in Berufen zerrissen, in künstlichen Klassen auseinandergehalten worden sind, die von Standesstünkel und Klassenwahnsinn befallen, einander nicht mehr verstehen lernten, sie müssen den Weg wieder zueinander finden. Eine ungeheure, wir wissen es, gewaltige Aufgabe. Wenn 70 Jahre hindurch der Wahnsinn als politische Idee vertreten und gepredigt wurde, wenn 70 Jahre lang die Zerstörung der Volksgemeinschaft politisches Gebot war, dann ist es nicht leicht, plötzlich mit einem Schlag den Sinn der Menschen wiederzuwenden. Und trotzdem dürfen wir daran nicht verzagen und nicht verzweifeln. Was Menschenhände bauten, können Menschenhände stürzen. Was menschlicher Wahnsinn eins erfand, kann menschliche Einsicht auch wieder überwinden. Und wir wissen, dass dieser Prozess des Zueinanderfindens und gegenseitigen Verstehenlernens nicht ein Prozess von wenigen Wochen oder Monaten, ja auch nur von einigen Jahren sein kann. Allein, wir haben den unerschütterlichen Entschluss, diese große Aufgabe vor der deutschen Geschichte zu erfüllen, haben den Entschluss, die deutschen Menschen wieder zueinander zu führen und wenn sie nicht wollen, sie zueinander zu zwingen. Und wir sehen dabei als notwendig an, dass sie in dem, was sie bisher vielleicht trennte, in der Zukunft das große Einigende erblicken. Das ist der Sinn des 1. Mai, der von nun ab durch die Jahrhunderte hindurch in Deutschland gefeiert werden soll, dass an ihm alle die Menschen, die im großen Redewerk unserer nationalen Arbeit tätig sind, zueinander finden und gegenseitig sich einmal im Jahre wieder die Hände reichen, in der Erkenntnis, dass nichts geschehen könnte, wenn nicht alle ihren Teil der Leistung und der Arbeit dabei vollbringen. Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt, den Satz: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter. Es ist für Millionen heute vielleicht schwer, über den Hass und die Missverständnisse, die künstlich in der Vergangenheit gezüchtet worden sind, nunmehr wieder zusammenzufinden. Es gibt aber eine Erkenntnis, die diesen Weg leicht beschreiten lässt. Es mag einer tätig sein, wo immer. Er soll und darf nie vergessen, dass sein Volksgenosse, der ebenfalls ganz gleich wo immer, so wie er seine Pflicht erfüllt, Unentbehrliches, dass die Nation nicht besteht durch die Arbeit einer Regierung, durch die Arbeit einer bestimmten Klasse, durch die Arbeit ihrer Intelligenz, dass sie nur lebt durch die Arbeit aller. Und wenn Millionen glauben, aus der Art der Arbeit im Einzelnen vielleicht einen Schluss ziehen zu können auf die Würdigkeit des Einzelnen, so ist das ein bitterer Irrtum. Es gibt vielleicht unter uns viele Zehntausende, die den Respekt vor dem Einzelnen abhängig machen wollen von der Art der Arbeit, die er verrichtet. Nein, man kann den Respekt nur abhängig machen von dem, wie einer seine Arbeit verrichtet. Um Ihnen die Bedeutung des deutschen Arbeiters beizubringen und ihn zum Arbeiter und zum Bauern, um sie zu belehren, dass es ohne deutschen Geist auch kein deutsches Leben gibt. Dass sie alle zusammen eine Gemeinschaft bilden müssen. Geist, Dirne und Faust, Arbeiter, Bauer und Bürger. Und so soll, wenn dieser 1. Mai in der Größe seiner Feier über ganz Deutschland, Stadt und Land hinweg, der Millionen Volksgenossen aller Berufe und aller Stände die Bedeutung der Arbeit aller klar machen und die einmal im Jahre unter diesem erhabenen Symbol des gemeinsamen Wirkens zusammenschließen zu einer Feier, zur Feier der deutschen Arbeit. Und dann soll dieser 1. Mai zugleich eines dem deutschen Volke zum Bewusstsein bringen: der Fleiß, die Arbeit, die allein schafft nicht das Leben, wenn sie sich nicht vermählen mit der Kraft und dem Willen eines Volkes. Fleiß und Kraft, Arbeit und Wille, sie gehören zusammen. Nur dann, wenn hinter die Werke der Arbeit die starke Faust der Nation sich erhebt zum Schutz und Schirm, kann aus Fleiß und Arbeit wirklicher Segen erwachsen. Und das soll wieder dieser Feiertag der Nation dem deutschen Volke zum Bewusstsein bringen: deutsches Volk, du bist stark, wenn du eins wirst. Du bist gewaltig, wenn du den Geist deines Klassenkampfes und deiner Zwietracht aus dem Herzen reißt. Du kannst hinter deine Arbeit eine unerhörte Kraft stellen, wenn du die Arbeit verbindest mit dem Willen deines gesamten Volkstums. Und wir wollen dabei noch eines und zu Bewusstsein bringen. Wir träumen von einem Staat deutscher Nation, der unserem Volke wieder das tägliche Brot auf Erden zu sichern vermag. Und wir wissen, dass dazu die geballte Kraft der ganzen Nation nötig ist. Und wir wissen weiter, dass dieser Staat nicht später Anleihe machen darf bei einer übrigen Welt, wenn heute der Marxismus auch die Arbeit, das Wort redet, durch sein repräsentativer Staat, geistig aber angewiesen auf die Hilfe einer kapitalistischen Welt. Wir wollen einst nicht in die Welt gehen, um uns dort Ingenieure, Techniker, Kaufleute, Chemiker auszuleihen. Unser Volk hat das alles selbst. Nur wir müssen es auch schützen. Wir müssen es pflegen, müssen es in den Dienst unserer großen Aufgabe stellen, in diese Aufgabe eingliedern. Freilich geben die Millionen zur Antwort, die heute uns als Gegner gegenüberstehen. Das sind Ideale, sie werden euch nie gelingen. Nie könnt ihr sie verwirklichen. Meine Freunde, in diesem Augenblick hören mehr als 50 Millionen Menschen diese Ideale. Und wenn wir einst kaum ein halbes Dutzend für sie eingetreten sind, heute führen diese Ideale Millionen und abermals Millionen in Deutschland unter diesen Sternen klaren Himmel und lassen sie Zeugnis ablegen für die Kraft dieser Ideale. Nichts, was groß ist auf der Welt, ist dem Menschen geschenkt worden. Alles muss bitter schwer erkämpft werden. Auch die Erhebung eines Volkes wird nicht vom Schicksal leichthin geschenkt. Auch sie muss innerlich errungen werden. Und wir dürfen heute nicht mehr klagen. Wir wissen es, wir werden diese Erhebung uns verdienen, werden die Freiheit unseres Volkes erringen. Und werden dann erst zu Recht erweisen, wie sehr der Marxismus nur Theorie gewesen ist und als Theorie schön und verführerisch, aber in Wirklichkeit nicht Nutzen und Glück für ein Volk bringen konnte, so wenig er Nutzen und Glück heute gebracht hat. Und dieser 1. Mai, er soll damit auch dokumentieren, dass wir nicht zerstören wollen, sondern aufzubauen gedenken. Man kann nicht den schönsten Frühlingstag zum Symbol des Kampfes wählen, sondern nur zum Symbol aufbauender Arbeit. Nicht zum Symbol der Zersetzung und damit des Zerfalls, sondern nur zum Symbol der Verbundenheit und damit des Emporstiegs. Und es ist kein Zufall, dass unseren Gegnern, die den Tag seit 70 Jahren feiern wollen und die 14 Jahre lang in Deutschland die Macht besaßen, dass es ihnen nicht gelungen ist, das deutsche Volk an diesem Tage so zu erfassen, wie wir am ersten Tage es fertigbringen. Nein! Kein Zufall, das Volk fühlte unbewusst in seinem Inneren, dass diese Feier im Widerspruch stand zur Zeit, zur Frühlingswende. Es wollte nicht Hass, es wollte nicht Kampf, es wollte Erhebung und heute fühlt es. Der 1. Mai ist seinem inneren Sinn wiedergegeben worden. Und das ist der Grund, weshalb nun die Millionen Menschen in ganz Deutschland freudig hinausströmen, um für sich Zeugenschaft abzulegen, für den Willen, an diesem Aufbau der Nation teilzunehmen. Und wenn wir heute zum ersten Mal dieses Fest feiern, dann wollen wir ganz kurz uns vor Augen führen, was nun unsere Ziele sind für die Zeit, die vor uns liegt. Und da ist das erste Ziel, unverrückbar wollen wir kämpfen, dass die Macht dieser neue Gedanke, dieser neue politische Glaube in unserem Volk erobert hat, nimmermehr entschwindet, sondern dass sie sich im Gegenteil immer mehr festigt. Wir wollen kämpfen dafür, dass die neue Idee sich siegend über ganz Deutschland erhebt. Und dass sie allmählich dieses ganze deutsche Volk in die Gewalt ihres Bannes zieht. Wollen daher mutig und entschlossen diese Fahne der Auferstehung unseres Volkes verteidigen gegen jeden, der sie glaubt, niederziehen zu können. Und zweitens, wir haben vor, das Selbstgefühl und das Selbstbewusstsein in diesem Jahr in unseren Volken nun zu erwecken und dauernd zu steigern. Wir kennen die Zeit, die hinter uns liegt. Sie hat mit Absicht unserem Volk die Vorstellung eingibt, als wäre es insgesamt minderwertig in der Welt, nicht fähig zu großen Taten, nicht würdig des Rechtes aller anderen. Man hat Minderwertigkeitskomplexe künstlich hineingezüchtet, weil sie der Minderwertigkeit der Parteien entsprochen hat und haben die dieses Volk in diesen langen Jahren verführten. Wir wollen nunmehr unser Volk aus diesem Bann erlösen, wollen unserem Volke unentwegt Überzeugung einimpfen, ja, ein Brennen, deutsches Volk, du bist nicht zweitklassig, und wenn tausendmal die Welt es so haben will, wo bist du? Du bist nicht zweiten Wertes, nicht zweiter Bedeutung. Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst, auf deine Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, ja, auf die Leistung deiner eigenen Generation. Vergiss 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte. Und wir haben sie, meine Volksgenossen, in ganz Deutschland von am ersten Tage so gerufen, um ihnen allen so recht aus dem Gefühl der inneren Verbundenheit heraus diese Überzeugung zu geben. Deutsche, ihr seid ein Volk. Und ihr seid ein Volk, das stark ist, wenn ihr selbst stark sein wollt. Diese Millionen, die heute in Deutschland demonstrieren, die werden zurückgehen, wieder mit dem Gefühl einer neu gewonnenen Einheit und daraus wieder mit dem Gefühl einer neu gewonnenen inneren Kraft. Ich weiß es, meine Kameraden, euer Tritt wird morgen wieder härter sein, als er gestern war, wenn ihr alle bildet. Die Nation, die kann man heute vielleicht vergewaltigen, kann sie vielleicht mit Ketten schlagen, beugen, demütigen kann man uns nicht mehr. Und wir wollen das Vertrauen, damit aber auch stärken an diesem Tage, nicht nur zu dir selbst, deutsches Volk, nein, auch das Vertrauen zu deiner Regierung, die sich mit dir verbunden will, die ein Stück ist von dir, die zu dir gehört, mit dir fischt, mit dir für dein Leben kämpft. Wie kein anderes Ziel besitzt, als dich, deutsches Volk, wieder frei und glücklich zu machen. Und endlich soll an diesem gleich für die Zukunft dokumentiert werden, eine Verbundenheit, die wir durch eine Tat verwirklichen werden, die in diesem Jahre zum ersten Mal verwirklicht wird. Als wir den Gedanken der Arbeitsdienstpflicht zum ersten Male der Öffentlichkeit übergaben, da stürzten sich sofort die Vertreter der absterbenden marxistischen Welt darauf und erklärten, das ist ein neuer Angriff gegen das Proletariat. Ein Angriff gegen die Arbeit. Ein Angriff gegen das Leben des Arbeiters. Warum taten sie es? Sie wussten genau, dass es nicht ein Angriff gegen die Arbeit oder gar ein Angriff gegen die Arbeiter sein wird, sondern nur ein Angriff gegen ein entsetzliches Vorurteil. Gegen das Vorurteil, das Handarbeit schänden könnte. Dieses Vorurteil, das wollen wir in Deutschland damit ausroden. Dieses Vorurteil wollen wir aus unserem Volke genauso herausziehen, wie die Vergangenheit einst das Vorurteil gegen den Soldaten entfernt hat, indem sie die Landsknechte in Soldaten der allgemeinen Wehrpflicht verwandelt hat. So wollen wir in einer Zeit, da noch Millionen unter uns leben, die kein Verständnis haben für die Bedeutung der Handarbeit und die nicht einsehen, dass das deutsche Volk sein Bildungsproletariat gar nicht unterbringen kann, dass also viele wieder zu ehrenvollen Handarbeit gezwungen sein werden. Wir wollen, dass dieses deutsche Volk nun durch die Arbeitsdienstpflicht erzogen wird zur Erkenntnis, dass Handarbeit nicht spendet, dass Handarbeit nicht entbehrt, sondern dass Handarbeit genau wie jede andere Tätigkeit dem zur Ehre gereicht, der sie treu und redlichen Sinns erfüllt. Und deshalb ist es unser unverrückbarer Entschluss, jeden einzelnen Deutschen, er mag sein, wer er will, ob hochgeboren und reich oder arm, ob Sohn von Gelehrten oder Sohn von Fabrikarbeiter. Deshalb werden wir jeden einmal in seinem Leben zur Handarbeit führen, damit er sie kennenlernt. Damit er sie kennenlernt, damit er auch hier eins leichter befehlen kann, weil er selbst auch hier schon gehorchen gelernt hat. Wir denken nicht daran, dass der Marxismus etwa nur äußerlich beseitigt werden kann. Nein, nein! Wir sind entschlossen, ihm die Voraussetzungen zu entziehen. Wir wollen für die Jahrhunderte, die nach uns kommen, für diese geistige Verwirrung die Voraussetzungen beseitigen. Und dazu gehört der dünkelhafte Sinn, der so leicht den Einzelnen befällt und von oben heruntersehen lässt auf die Kameraden, die nun am Schraubstock stehen, an der Maschine oder vom Flug. Der einzelne Deutsche, er muss einmal nicht nur diese Arbeit kennenlernen, sondern auch der Arbeiter selbst. Er muss auch wissen, dass auch der Geistesarbeiter seine Tätigkeit verüben kann. Auch er muss einsehen, dass keiner ein Recht hat, auf den anderen einfach herabzusehen, sich selbst als Besseres zu dünken, sondern dass sie eines sein müssen in einer einzigen Gemeinschaft. Wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal diesen großen ethischen Gedanken in die Wirklichkeit überführen. Und wir wissen, dass wenn erst einmal 40 Jahre vergangen sind, das Wort Arbeit und Handarbeit dann für die Millionen Menschen genau dieselbe Sinneswandlung hervorgerufen haben wird, wie einst Millionen Menschen den Landsknecht vergessen haben und den deutschen Soldaten an seine Stelle setzen. Wir werden aber in diesem Jahr als weitere große Aufgabe die Befreiung der schöpferischen Initiative von den verhängnisvollen Einwirkungen majoritativer Beschlüsse durchführen und sicherstellen. Nicht nur im Parlament, nein, auch in der Wirtschaft. Nirgends ist der Sinn einer Mehrheitsabstimmung gleich der Vernunft, sondern stets der Unvernunft, der Halbheit, der Unsicherheit, der Schwäche und der Feigheit. Wir wissen, dass unsere Wirtschaft nicht emporkommt, wenn nicht eine Synthese gefunden wird zwischen Freiheit des schöpferischen Geistes und Verpflichtung dem Volksganzen gegenüber. Und daher wird es auch unsere Aufgabe sein, den Verträgen die Bedeutung zu geben, die ihnen zukommt. Der Mensch lebt nicht für Verträge, sondern die Verträge sind da, das Leben des Menschen zu ermöglichen. Und endlich werden wir in diesem Jahr uns bemühen, die erste Etappe auf dem Wege einer organischen Wirtschaftsführung zurückzulegen. Und werden dabei von einer fundamentalen Erkenntnis ausgehen. Es gibt keinen Aufstieg, der nicht beginnt bei der Wurzel des nationalen, völkischen und wirtschaftlichen Lebens, beim Bauer. Und von ihm führt der Weg zum Arbeiter und weiter endlich zur Intelligenz. Wir werden beginnen, daher in erster Linie den Landmann und seine Wirtschaft gesund zu machen, weil wir wissen, dass damit auch die erste Voraussetzung zur Gesundung der ganzen übrigen Wirtschaft getan ist. 14 Jahre durch tat man das Gegenteil und die Folgen, nicht die Städte sind gerettet worden, nicht der Arbeiter ist gerettet, nicht der Mittelstand wurde geholfen, nein, sie alle sind damit ruiniert und vernichtet worden. Und damit kommt eine weitere Aufgabe der Beseitigung der Arbeitslosigkeit durch eine Arbeitsbeschaffung, die wir in zwei große Gruppen einteilen. Die private Arbeitsbeschaffung. Und hier wird ein großes, gewaltiges Werk in diesem Jahr in Angriff genommen. Ein Werk, das die deutschen Bauten, die Häuser, wieder in Ordnung bringen wird und damit für Hundert und Hunderttausende Arbeit schaffen wird. Und zweitens, wir wollen nunmehr und in diesem Augenblick und an dieser Stelle zum ersten Mal den Appell an das ganze deutsche Volk richten. Deutsches Volk, glaube nicht, dass das Problem der Arbeitsbeschaffung in den Sternen gelöst wird. Du selbst musst mithelfen, es zu lösen. Du musst aus Einsicht und Vertrauen alles tun, was Arbeit schaffen kann. Jeder Einzelne hat die Pflicht, von sich aus nicht zu zögern und nicht zu warten mit seinen Anschaffungen, mit dem, was er machen soll und einmal machen muss. Jeder hat die Pflicht, von sich aus viel Vertrauen auf die Zukunft seinen Teil sofort beizutragen. Jeder Unternehmer, jeder Hausbesitzer, jeder Geschäftsmann, jeder Einzelne, er hat die Pflicht, in seinem Vermögen mitzuhelfen, Arbeit. Jeder hat die Pflicht, sich der deutschen Arbeit zu erinnern. Wenn heute die Welt gegen uns unwahre Behauptungen verbreitet, wenn man die deutsche Arbeit verfemt, dann müssen wir erwarten, dass der Deutsche selbst sich seine Arbeit annimmt. Es ist ein Appell, der an die Millionen Einzelnen gerichtet, am ehesten auch Millionen Menschen Arbeit geben kann. Und zweitens, wir werden große öffentliche Probleme noch in diesem Jahre zu verwirklichen, uns bestreben. In erster Linie ein Riesenprogramm, das wir nicht der Nachwelt überlassen wollen, sondern das wir verwirklichen müssen. Ein Programm, das voll Milliarden erfordert. Das Programm unseres Straßenneubaus. Eine gigantische Aufgabe. Wir werden sie groß beginnen. Und die Widerstände dagegen aus dem Wege räumen. Und damit wird eine Serie öffentlicher Arbeiten eingeleitet, die zusammen mithelfen, die Arbeitslosenzahl immer mehr herunterzudrücken. Und endlich wird ein Angriff stattfinden gegen die Unerträglichkeit der heutigen Zinssätze. Wir werden auch hier den Entschluss durchführen, der uns Nationalsozialisten seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit ist. Und damit in Verbindung eine Handelspolitik durchführen, die uns die Stetigkeit der Produktion sichert, ohne die deutsche Landwirtschaft zu vernichten. Wir wollen arbeiten und wir werden arbeiten. Allein alles das liegt letzten Endes mit am deutschen Volk selbst, am Vertrauen, das ihr uns schenkt, hängt ab von der Kraft, mit der ihr euch zum nationalen Staat bekennt. Nur wenn ihr alle selbst eins werdet, im Willen, Deutschland zu retten, kann in Deutschland auch der deutsche Mensch seine Rettung finden. Und dann wissen wir aber, dass alle menschliche Arbeit am Ende vergeblich sein wird, wenn nicht der Segen der Vorsehung kommt. Wir gehören nicht zu jenen, die sich einfach auf das Jenseits verlassen. Nein, nein, wir wollen arbeiten, wir wollen tätig sein, wir wollen ringen, ringen um unser Volk, ringen um die Lösung unserer Probleme und unserer Aufgaben. Und wir wissen, dass wir dabei Schwierigkeiten über Schwierigkeiten zu überwinden haben. Es wird uns nichts geschenkt. So wie der Weg der 14 Jahre hinter uns bis zum heutigen Tage ein Weg ewiger Kämpfe war. Ein Weg, der einen tausendmal auf fast verzweifeln ließ, so wird auch der Weg in die Zukunft schwer sein. Die Welt, sie verfolgt uns. Wir wollen den Frieden. Sie wenden sich gegen uns. Sie will nicht unser Recht zum Leben anerkennen. Will nicht unser Recht zum Schutz der Heimat anerkennen. Mein deutsches Volk, wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir umso mehr zu einer Einheit werden. Und müssen ihr unentwegt versichern, ihr könnt tun, was ihr tun wollt. Niemals aber werdet ihr uns beugen, niemals uns zwingen, euer Joch anzuerkennen, den Ruf nach dem gleichen Recht werdet ihr niemals mehr aus unserem Volk beseitigen. Hofft nicht auf Verräter unter uns. Hofft nicht auf Meineidige, die vielleicht euch helfen können. Das deutsche Volk ist zu sich gekommen. Es wird Menschen, die nicht für Deutschland sind, nicht mehr dulden und lieben. Wir wollen uns dem Wiederaufstieg unseres Volkes durch unseren Fleiß, unsere Beharrlichkeit, unseren Willen ehrlich verdienen. Wir bitten dich, den Allmächtigen, Herr, mach du uns frei. Wir wollen tätig sein, arbeiten und brüderlich vertragen, miteinander ringen, ob das einmal die Stunde kommt, da wir vor ihn hintreten können und ihn bitten dürfen, Herr, du siehst, wir haben uns geändert. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Gleichmütigkeit und Kleingläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Amen.